Ich weiß nicht, ob ihr gespannt seid oder nicht. Es ist einfach so, der Petrusbrief ist fertig. He? Ich teache nicht mehr über den Petrus, wir haben jetzt teached. Der Petrus, wir haben ihn teached. Ich habe ihn extrem spannend gefunden, extrem lehrreich. Und heute haben wir irgendwo, wie soll ich sagen, ein separates Teaching. Wie es nachher nächstes Mal weitergeht, fragt mich ja noch keine Ahnung. Vielleicht habe ich gleich noch eine Idee. Aber ja. Ich will heute mit euch, mit meiner Frau zusammen, wollen wir ein Kapitel anschauen, wo mich letztens speziell beschäftigt und wo ein Vers drin ist, wo ich seit manchem Jahr mit mir herumtrage. Und irgendwo erst in der letzten wirklich Kraft und Bedeutung von diesem Vers mehr und mehr zu verstehen. Und das ist etwas, was ich mir wirklich wünsche, unter dem Strich, dass ihr, wenn wir heute Morgen fertig sind, ein bisschen mehr dort steht, wo das Kapitel hat. Und ich habe dem Teaching mal einen Titel gegeben, das mache ich sonst nicht, die richtige Seite. Und ich werde mit euch Römer 6 anschauen. Wir haben gerade Römer anschauen im Männer Bible Study, ist auch spannend. Ich werde mit euch Römer 6 lesen und dann werden wir ein paar Gedanken dazu weitergeben. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Er ist noch dann, vom Verständnis her, kompliziert genug. Ja, für uns Zeichen. Wobei es eben, glaube ich, gar nicht so kompliziert ist, wie wir manchmal denken. Römer 6, mal das ganze Kapitel. Ich versuche nicht allzu schnell zu lesen. Und ihr könnt es zum Glück mitlesen. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollten wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maße auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergänglich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser neues Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissenmaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins werden. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal gewesen ist und für immer gilt, sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für uns und für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart, und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns aller Maßstab für unser Leben gegeben ist. Und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben in Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens ihm zum Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und im Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiltes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, der die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das, der ganze Abschnitt, wo er eine Thematik aufgreift, wo mir vor kurzem jemand, neben dem, dass man sagt, ja, in dem Bereich wirklich angestoßen hat und mich nicht einst zum Überlegen gebracht hat, zu diesem Abschnitt. Und ich möchte euch wirklich das anschauen, was da drinnen steht, was in diesen Versen drinnen steht. Und der Römer ist ein extrem genauer, tiefer Brief zu ganz vielen absolut entscheidenden Themen. Der Römerbrief ist sehr präzise und sehr genau, wenn es darum geht, was ist wirklich entscheidend. Welche Grundlage brauchen wir? Und mit dem Römerbrief, wenn wir den Römerbrief verstehen, dann verstehen wir extrem viel vom Reich Gottes, vom Wesen vom Herrn und wie er sich die ganze Sache gedacht hat. Oder? Und er hat ihn zum Teil so eine Art in einem Pseudodialog aufgebaut zwischen dem, was ist, und der interessanten, wenig konstruktiven Denkweise vom Menschen. Und das finde ich immer so ein spannendes Hin und Her. Vielleicht kannst du von jetzt an Luther-Text nehmen, weil ich jetzt anhand des Luther-Texts noch ein bisschen anschauen, weil Luther ist schon das, was mir immer noch am nächsten ist in diesem Zusammenhang. Die erste Frage braucht vielleicht noch ein bisschen Erklärung. Was sollen wir sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Die Frage stellt ja, setzt irgendetwas voraus. Und zwar setzt genau das Thema voraus, was er vorher bringt. Er redet lang, in den ersten 3-4 Kapiteln, oder sogar 5 Kapitel, redet er primär wirklich vom Thema Gesetz und Gnade. Und dass wir rein aufgrund von der Gnade vom Vater und durch das Werk Jesu Christi gerettet worden sind. Und dass es schlussendlich nur Gnade ist, oder? Und nachher, eine Denkweise, die absolut nicht abwegig ist, kommt die Frage in diesem Zusammenhang, ja, wenn alles Gnade ist, dann spielt es ja gar keine Rolle, dann kann ich ja weiter Seich machen. Der Herr vergibt ja einen Weg. Warum mache ich eigentlich nicht weiter Seich? Warum laufe ich nicht weiter in dem Muster, wo ich das Gefühl hatte, wo meinem Leib und meiner Begierde echt gefallen hat? Oder? Das ist das, was er hier fragt. Oder? Und er führt daraus, was die Folgen davon sind in diesem Kapitel, wenn wir uns dafür entscheiden, zu sagen, ah nein, ich will jetzt gleich, wenn die Gnade ist, denke ich, ja, ist hier, geht es halt eigentlich weiter in meiner fleischlichen Natur. Und unter dem Strich sehen wir ganz am Schluss vom Kapitel, sagt er, all das Laufen hat euch schlussendlich nur Zeug gebracht, oder euch eigentlich darüber schämt. Auf was er wirklich ausführen kann, und die Ausführungen finde ich extrem spannend, und das hat der Höhepunkt in einem Vers, wo ich dann wirklich entsprechend wieder ein bisschen darauf eingehe. Und er sagt, wenn ihr für Jesus Christus entschieden habt, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt für Jesus Christus, dann habt ihr eine Entscheidung getroffen, wo damals, und das ist wichtig zu wissen, damals eigentlich extrem schnell auch mit der Taufe bestätigt worden ist. Die Taufe, wie sie heute ist, wir kommen immer mehr dorthin, wo wir wollen, aber die Taufe, wie sie heute ist, ist zu fest losgelöst von der Bekehrung und der Wiedergeburt. Das ist damals alles innerhalb von 1-2 Tagen passiert, immer. Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben, haben das häufig auch gerade beim Taufen gemacht. Und gesagt, hey, ich will das, und haben dann ihre Sünden bekannt. Und dann ist halt einer relativ lange im Wasser gestanden, bis er wirklich untergetaucht worden ist und aufgestanden ist. Das war nicht so gewesen, wie heute, haben wir jetzt 3, 4, 5, 6, 7 Jahre lang ein bisschen Sünden bekannt und haben ja fast schiek und dann haben wir uns mal entschieden, uns noch zu taufen, oder? Die Idee ist wirklich, dass Bekehrung und Wiedergeburt ganz nach zur Taufe kommt. Und das ist etwas, was ich immer sage, mein Ziel ist, dass wir das herbringen, dass wir das innerhalb von ein, zwei Tagen können, dass Menschen sich für Jesus Christus entscheiden, das Verständnis wirklich haben auch, und das nicht nur einfach sich entscheiden, sondern das auch öffentlich bekennen. Und darum geht er sehr stark von dem aus, mit dem Vers darüber reden. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Oder? Ganz klar. Wir haben schon manche Taufschule gehabt, es ist eindeutig so, wenn wir uns taufen lassen, dann zeigen wir öffentlich, ich habe mein altes Leben abgegeben und ich will in einem neuen Leben auferstehen. Und darum ist Taufe etwas, so ganz klar Glaubenstaufe ist, überhaupt nicht mit Kindertaufe zu tun hat. Das geht einfach nicht. Darum segnen wir auch Kinder und taufen sie nicht. Machen wir nicht. Finde ich nicht biblisch. Aber lassen wir das. Ich könnte ganz lange darüber erzählen. Dafür das habe ich einen speziellen Hintergrund mit meinem Täufer-Hintergrund. Die haben das gebracht, die haben wegen dem gelitten. Bis sie schlussendlich sich entschieden haben, als Landeskirche Buße zu tun und sich bei den Täufern zu entschuldigen für das, was sie gemacht haben. Finde ich genialen Zug von der Landeskirche, finde ich super. Ist ganz, ganz entscheidend auch, wenn es um die Atmosphäre, die geistliche Atmosphäre von der ganzen Schweiz geht. Ist wichtig. Und dann sagt er, hey, wenn die ihnen taufen, dann seid ihr im Sterben mit Jesus Christus eins geworden. Euch, ein alter Mensch, ist gestorben. Und dann sagt er, wir sind begraben in der Taufe, damit wir auch, wie Jesus Christus aufrecht ist von den Toten, durch die Helligkeit vom Vater, auch wir in ein neues Leben hineinkommen. Hört ihr? Und es wiederholt sich extrem häufig nachher die Thematik. Und ich war gerade am Galater lesen, bin fertig zwischenzeitlich wieder. Und dort kommt extrem viel Ähnliches drin auch vor, in dieser ganzen Situation. Weil Galater sind ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn man das, was hier im Kapitel 6 liest, nicht wirklich auf die richtige Seite sich positioniert. Galater waren Menschen, die angefangen haben im Glauben. Und dann sind Leute gekommen, die ihnen irgendwelchen Stuss und Stumpfsee erzählen. Und dann sind sie in Stress gekommen und plötzlich sind sie wieder gekippt. Und sie sind dann, oder? Das heisst dort, ihr habt im Glauben angefangen, weil ihr seid im Fleisch vollenden. Galater 3,3. Oder? Und genau das ist die Situation hier. Und Paulus versucht hier ganz deutlich darzulegen, wie wir uns positionieren können oder wie wir uns auch dürfen positionieren. Und das ist so, so wichtig. Oder? Schon im Vers 2 heißt, sagt er, das muss ich nicht einblenden, so gut, sagt er dort, wir sind für die Sünde gestorben. Und heute Morgen hat Janina etwas ganz Gutes gesagt, im Zusammenhang mit den Liedtexten. Das war so eine komische Eigenart von mir früher. Ich habe einfach Liedtexte, die ich nicht überzeugt bin, habe ich einfach nicht mitgesungen nachher. Dann habe ich einfach gesagt, singe ich nicht mit. Ich darf behaupten von mir, ich bin einer, der wirklich nur gesungen hat, was ich wirklich geglaubt habe. Und genau gleich glauben wir das, was hier steht. Und wenn du wirklich auf das rausgehst, schlussendlich jetzt. Und da wird mich wahrscheinlich der Rest vom Morgen mit meiner Frau zusammen genau mit dieser Thematik befassen. Wo stehe ich? Glaube ich wirklich, dass wenn ich Jesus Christus angenommen habe, und mich taufen, dass ich dann für die Sünde gestorben bin. Ja, glaube ich das wirklich? Vers 5 geht das Gleiche. Wenn wir mit ihm verbunden gleich vor seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Und dort kommt noch einmal wirklich die Thematik auf, wo er sagt, hey, Taufe ist ein Zeichen vom Sterben und vom Auferstehen. Oder? Und dann Vers 6 ist so gut. Und jetzt hört genau, was dort steht. Wir wissen ja. Ja, wissen wir wirklich. Und das ist jetzt ganz, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Nicht gekreuzigt werden wird oder gekreuzigt wird, sondern gekreuzigt ist. Das ist passiert. Und wir leben häufig überhaupt nicht dort. Unser alter Mensch ist tot. Er ist besiegt. Ganz klar. Klar ist der Kampf mit dem alten Menschen noch da, aber ich sehe häufig ein Problem, dass wir, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, uns viel zu fest noch auf die Seite vom kaputten Leib stellen und dann mit dem kaputten Leib kämpfen und dort herausgefordert sind und immer wieder aufgrund vom Versuch im Fleisch zu laufen, genau wie es im Galater dort heisst, immer wieder fallen. Oder? Und es geht dann weiter, es kommt so manchmal vor, oder? Damit der Leib der Sünde vernichtet werde. So viel, so was wir hinfort der Sünde nicht dienen. Es ist so wichtig. Wir müssen der Sünde nicht dienen. Es gibt keinen Grund mehr. Es gibt keinen Grund mehr, dass wir irgendwo auf eine Verfehlung, auf ein Danebensein müssen reagieren. Wir müssen nicht. Wir müssen nicht, wenn etwas ist, wo uns angeworfen wird, falsch reagieren. Das müssen wir nicht. Früher, als wir den Herrn noch nicht kennt, haben wir gar nicht gewusst, wie wir richtig reagieren können. Wir haben nicht gewusst, wie das geht. Jetzt, wo wir Jesus Christus kennen, wüssten wir, wie es ging. Ich sage es bewusst so, im Konjunktiv. Wir wüssten, wie es ging. Und wenn wir es hier genau lesen, dann merke ich so fest, dass es wirklich, wirklich wichtig ist für uns, dass wir lernen, uns am richtigen Ort herzustellen. Dass unsere Grundlage wirklich das ist, was uns verheißen ist. Und nicht, dass wir versuchen, krampfhaft im Fleisch halbwegs ordentlich unterwegs zu sein. Weil wir wissen ganz genau, alle zusammen bestens, das geht einfach nicht. Wir werden immer wieder fallen. Oder? Und jetzt geht es weiter, kommt der Vers 7. Wieder mit einer Aussage. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Wir sind grundsätzlich frei von der Sünde. Wir sind nicht mehr gefangen von Sünde, wenn wir Jesus Christus in Herrn und Heiland angenommen haben. Nur dann natürlich. Aber wenn wir das gemacht haben, dann sind wir frei von Sünde. Dann müssen wir nicht mehr auf die Sünde hören. Dann müssen wir uns nicht mehr vor Sünde beherrschen. Überhaupt nicht, oder? Und dann Vers 8, 9, Wiederholung von Vers 5. Das ganze Kapitel wiederholt sich. Wir haben vor kurzem herausgefunden, dass das mit dem Wiederholen so eine spezielle Eigenart ist vom Wort Gottes, die dringend nötig ist, für dass wir es wirklich begreifen. Und der Peter sagt, ich höre nicht auf, es immer und immer und immer wieder zu sagen, dass ihr auch daran denkt, wenn ich noch tot bin. Und wir denken heute noch das, was er gesagt hat, das hat es für 2000 Jahre gelangt. Das ist nicht schlecht, würde ich mal sagen. Nicht schlecht, wirklich nicht. Oder? Ich warte noch, bis du dran kommst. Und er geht dann weiter mit dem entscheidenden Element. Es ist wirklich die Frage dort, wo wir uns herstellen. Vers 9 ist so gut. Wir wissen, schon wieder wir wissen. Irgendwo sollten wir ein paar Sachen wissen, offensichtlich. Wäre nicht schlecht, oder? Dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Ja, das wissen wir. Das ist ja so. Ich glaube, da haben wir ein bisschen weniger Schwierigkeiten damit. Wir glauben, dass Jesus Christus nicht wieder wird sterben. Oder? Sondern, und wissen, dass die Sünde von dem her, oder vor allem der Tod, keine Macht mehr hat über ihn. Jesus Christus hat den Tod besiegt. 1. Korinther 15 führt das extrem gut aus. Jesus Christus hat den Tod besiegt. Und der Tod hat keine Macht mehr. Oder? Und so gut, Vers 10 nachher, er ist gestorben für die Sünde. Ein einziges Mal. Und jetzt lebt er für Gott. Und zwar die ganze Zeit. Ich will das wirklich betonen, das ist so wichtig. Er ist einmal gestorben. Das waren 3-4 Tage Event dort, die entscheidend waren. Aber seitdem lebt er 2000 Jahre fürs Leben. Sein Ziel ist, Leben zu schaffen. Und das ist genau das, was er macht, seit 2000 Jahren. Schafft er Leben, durch das, dass jeder Mensch, der Jesus Christus glaubt, vom Tod ins Leben kommt. Oder? Und er hat nicht aufgehört damit. Das wird nicht aufhören, bis er wiederkommt. Oder? So wichtig. Er lebt. Und das wissen wir, da werden wir nicht, da werden wir nicht noch sterben. Das ist uns allen klar. Das ist klar, oder? Erlebt, auferstanden, im geistlichen Leib. Erlebt. Oder? Und jetzt, so auch ihr halt dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus. Genau gleich mehr. Wir sind tot verzündet. Wir sind tot verzündet. Definitiv, das können wir nicht, das können wir nicht bestreiten. Das können wir nicht bestreiten, oder? Das ist eindeutig so. Und wir können Jesus Christus helfen, Leben zu schaffen auf dieser Erde. Das ist genau das, was wir sollen. Das ist genau das, was unser Ziel ist. Das ist eigentlich das einzige wirklich sinnvolle Ziel auf dieser Erde übrigens. Nur so ein kleiner Hinweis. Das einzige sinnvolle Ziel auf dieser Erde ist, Leben zu schaffen durch Jesus Christus. Alles andere ist absolut nebensächlich. Jesus hat nicht für uns jetzt gesagt, dass wir im Reich Gottes seine Gerechtigkeit und wieder alles andere zufallen. Das einzige Ziel, das wir wirklich als Menschen Jesus Christus kennen auf dieser Erde, ist, Leben zu schaffen. Genau gleich, wie Jesus Christus gemacht hat. Oder? Und jetzt kommt der Punkt, wo wir häufig, das ist interessant, wo wir uns häufig darauf konzentrieren in unserem Leben. So lasst nun die Sünde nicht herrschen über euren sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Und das ist jetzt der Punkt. Nicht der Entscheidungspunkt, das ist einfach der Punkt. Wir haben hier, wenn wir das lesen, ganz klar Zusage, dass wir für die Sünde tot sind und die Sünde uns nicht beherrschen kann. Also das ist ja so. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Hundertprozentig. Jetzt kommt einfach ab und zu das Problem Leib und menschliches Wesen. Oder? Unsere tote Natur. Oder? Die hat die Eigenart, uns immer wieder herauszufordern, dass wir irgendwo und irgendwie diesen Begierden auf irgendeine Art und Weise, und Begierde ist einfach alles, was irgendwo irgendwie versucht, in eine Richtung zu ziehen, Begierde, spielt gar keine Rolle, was, ist wichtig, oder? Versucht, zu sagen, Küssel, weißt du noch, das wäre doch etwas. Tu mal wieder ein bisschen hässig auf einen. Das geht doch wirklich auf Nerven, oder? Sag ihm es, zeig ihm es. Gib ihm es zu spüren, du weißt ja genau, wie es geht. Oder? Oder? Und dann geht er weiter von dem her, oder? Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Ja, wie geht das? Das klingt ja wahnsinnig kompliziert. Es ist extrem einfach. Ich tue nicht fluchen, sondern segnen. That's it. Das ist der Unterschied. Das ist das, was hier steht. Du hast gar nicht können segnen, bevor du Jesus Christus kennt hast. Du hast nicht können. Du hast nicht einem Menschen etwas so Gutes können sagen, wie Jesus Christus lebt. Oder dein persönliches Zeugnis über das, was Jesus gemacht hat in deinem Leben. Das hast du gar nicht können. Du hast gesagt, du bist schon ein Lieber, das hast du schon gut gemacht. Mit dem wirst du nicht gerettet. Du hast nicht können segnen, bevor du Jesus Christus nicht kennt hast. Und das ist ganz einfach, das ist ein ganz grosser Unterschied. Gib deine Glieder nicht mehr her, um zu fluchen oder einzureissen mit den Händen. Das Gleiche, mit den Händen hast du früher eingerissen und heute kannst du aufbauen. Du hast schon vorher nicht richtig können aufbauen, weil du gar keine Grundlage hast zum Aufbauen. Es gibt keinen Grund, kein anderer Grund als Jesus Christus. Und solange du den nicht hast, kannst du nicht bauen. Das heisst, hier sehen wir jetzt den Unterschied, oder? Wir können zwischenzeitlich unser ganzes Wesen, das wir zum Kaputtmachen gebraucht haben, brauchen, um gut zu tun. Unser sterbliches Leib, das ist ganz wichtig. Unser sterbliches Leib können wir für das brauchen. Nicht unser geistliches Leib. Das ist wichtig. Versteht mich nicht falsch. Aber sogar unser sterbliches Leib, wo wir das Gefühl haben, oh, so ein Seich. Warum störe ich da immer wieder, oder? Warum werde ich immer wieder verrückt? Warum bin ich ungeduldig? Warum rede ich wieder böse? Was auch immer. Den können wir brauchen, um gut zu tun. Den Den können wir brauchen, den können wir brauchen als Werkzeug der Gerechtigkeit. Das ist aber die entscheidende Situation jetzt. Was glaube ich wirklich und wo stelle ich mich her? Und jetzt kommt der Vers, der mich wirklich seit manchem Jahr begleitet. Und ich habe in meiner Vorgängerversion von meiner Bibel, von meiner Papierbibel, also von meiner Vorvorgängerversion, das ist schon lang her, und dort habe ich meine Bibel immer angestrichen. Und wenn sie mich extrem angesprochen hat, war nebenan ein Ausrufezeichen. Und bei diesem Vers ist schon lang, seit manchem Jahr, ein grosses Ausrufezeichen nebenan. Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Der Vers, der begleitet mich seit 20, 30 Jahren. Das ist eine abartige Verheißung. Abartig. Die Sünde kann nicht mehr herrschen über mich. Die Sünde hat gar keine Chance, über mich zu herrschen. Und das ist so. Leute, das ist so. Die Frage ist, glaube ich es wirklich? Und ich merke erst, wirklich, letzte, ich merke immer mehr, wie wirklich der Vers eine Aussage drin hat, die ich mehr und mehr fange zu verstehen. Und ich habe einem Männer-Bible-Study gesagt, ich sage, sitzen. Jedes Danebenschiessen von uns Menschen, und bei mir, ich weiss das und es ist bei euch nicht anders, ist immer eine Entscheidung von mir selber, nicht das Richtige zu wollen. Wenn wir Jesus Christus sagen, passiert es nicht einfach. Das gibt es nicht. Es gibt nicht, dass es passiert. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das gibt es nicht. Es ist immer eine Entscheidung von mir. Immer. Das Problem ist, wenn wir in Muster reinlaufen, ist die Entscheidung grundlegend verankert und ist einfach so. Aber ich habe die Entscheidung mal getroffen. Ich habe mich entschieden, nicht auf die Korrektur zu hören. Und wenn ich dann immer daneben schiebe, war es meine Entscheidung, auf eine Korrektur nicht zu hören. Es ist mir so wichtig, jegliche Verfehlung, die wir als Menschen begegnen, wie sie es kennen, ist immer eine bewusste Entscheidung. Es ist nicht so, dass wir es heim machen müssen. Und wenn das jemand sagt, dann lügt er. Das ist mir ganz wichtig. Das ist nicht der einzige Bibeltext. 1. Johannes ist ganz 1. Johannes ist voll davon, von dieser Entscheidung. Und sagt, wenn ich sage, ich bin ein Kind Gottes, sage Jesus Christus gerne und habe meine Brüder nicht gerne, dann bist du ein Lügner. Steht das so, wortwörtlich. Das kommt mehrfach vor. Es ist immer meine Entscheidung, was ich daraus mache. Das ist der Vers, der mich so stark begleitet, und ich merke, ich habe wirklich immer die Wahl. Das ist genial, immer die Wahl zu haben. Das ist der Vers, der mich wirklich anspricht. Und das ist auch eine von den Aussagen, die wirklich mich definitiv angestoßen hat. Und ja, ich möchte dich wirklich bitten, das zu sagen, was dich wirklich als Aussage von dem Kapitel entsprechend angegumpelt hat.
Nochmal gelesen und es hat mich immer noch kompliziert gemacht. Ich habe es nochmal gelesen und dann habe ich mal gesagt, ich glaube, das Mal sage ich nichts dazu. Aber was mir gleich so geblieben ist, was ich nachher für mich herausnehmen konnte, ist so, das eine ist mein Leben. Ich entscheide, ich kann mich zwar entscheiden, aber ich entscheide mich halt gleich für schlechte. So die Situation, die darauf ankommt, ist einfach naheliegend, dann schnell, ach, das ist so eine, irgendetwas, was auch immer. Und das andere ist das Bild, das Gott von mir hat. Geheiligt, wiederhergestellt, ohne Schuld. Jesus denkt extrem gut über uns. Manchmal sieht man den Effekte ein bisschen bei Eltern. Eltern können manchmal ihre eigenen Kinder absolut falsch einschätzen. Sie finden sie so herzig und so cool. Das Kind kann mega frech sein und die Eltern sagen, oh, bist du müde? Oh, das tut mir dann leid. Und wenn man so zuschaut, denkt man, Hilfe! Absolut falsches Bild. Wir haben es heute Morgen schon von den Lehrern gehabt, das haben die Lehrer eigentlich am Eltern oben, wenn die Eltern ihre Kinder rühmen und die Lehrer haben ein ganz anderes Bild davon. So eins. Aber bei Jesus ist es wirklich, er hat ein anderes Bild von uns. Weil er gezahlt hat. Am Kreuz, auf dem Hügel Golgatha, hat sich unser Bild absolut geändert. Jesus denkt anders über uns, er nimmt uns anders wahr. Und unsere Herausforderung ist, wir sind hier, wir sehen, was wir falsch machen. Und dann denken wir, hey, schaffen sie ja eh nie dort hin. Weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen alles selber machen. Wir gehen immer von unseren Möglichkeiten aus und wir gehen von unserem Fleisch aus. Und unser Fleisch schafft es nicht, ein geheiligtes Leben zu führen. Theoretisch schon, praktisch nicht. Und für Jesus ist es kein Problem, weil er hat ja schon gezahlt. Und er hat es immer wieder gezeigt in der Bibel. Er hat Mörder erwählt. Und er hat gesagt, hey, mit dir laufe ich den Weg. Er hat Ehebrecherinnen und Ehebrecher erwählt und er hat gesagt, hey, mit dir laufe ich den Weg. Kein Problem für ihn, weil er gezahlt hat. Und ich merke, ich lebe viel, viel zu fest in meinem eigenen Bild. Statt in seinem. Statt mich nicht von der Sünde zu bestimmen, sondern einfach, hey Jesus, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Und er sagt, ja, komm zu mir, lauf den Weg. Und sein Ziel ist, uns dem Bild ähnlicher zu machen. Wir werden nie dort sein, für das, was Jesus schon gezahlt hat, erst im Himmel. Aber unser Charakter wird angenehmer werden. Wir werden Möglichkeiten haben, mehr Menschen gerne zu haben. Unser Herz wird grösser und barmherziger werden, wenn wir auf dem Weg unterwegs sind. Aber manchmal ist einfach der Abstand von dem, was heute ist und von dem, was Jesus sieht, extrem gross. Aber der Glaube lebt das zwischen ihnen. Manchmal ist es so im Leben, wir schauen mit Problemen in die Augen, es kommt etwas, ein Problem ist da, was machen wir jetzt? Verzweifeln wir am Problem oder glauben wir dem, was Jesus mal versprochen hat? Glauben wir, dass Jesus eine gute Zukunft hat, dass er einen Plan hat, dass er uns durch den Wald manövrieren kann? Oder schauen wir einfach das Problem an und verzweifeln dabei? Welche Perspektiven haben wir? Ich merke, es geht hier extrem um einen Alltag. Es ist wie das, mein Lighthouse am Sonntag zu singen, ist eventuell nicht das Gleiche, wenn ich es am Dienstag singe. Wenn ich allein stehe, wenn ich keinen Ausweg mehr weiss, wenn ich das Gefühl habe, hey, wie soll ich es nur schaffen? Glaube ich dann an seine Verheißungen? Halte mich dort daran fest und weiss, Jesus hat auf Golgatha gezahlt, er hat einen Weg, ich kann dort her, er hat eine Zukunft und er hat einen Durchgang. Wo der Mose mit dem Volk einfach durch die Wüste gelaufen ist. Hey, der Herr hat dieses Land verheißen, wo Müll kommt, noch nicht fließt. Er hat, er hat, er hat. Er hat immer wieder müssen daran festhalten, was der Herr versprochen hat. Das Ding hat einfach gesagt, hey, sie sind in der Wüste gestanden, kein Wasser, weiss ich was nicht, Manna. So viele Probleme haben sie angeschaut. Und so manchmal hat es nach Sterben vom ganzen Volk ausgesehen. Wir werden es nie schaffen. Was glaube ich? Glaube ich im Zustand, wo ich gerade drinnen stehe, oder glaube ich den Verheißungen von Jesus? Jeden Tag wieder eine Entscheidung. Glaube ich, dass viel mehr möglich ist? Und glaube ich, dass Jesus wirklich etwas machen kann mit mir? Mir ist eine Situation in Sinn gekommen, Marc und ich sind mal zu Bern in eine mega grosse Church gegangen. Und dort schon in dem Jahr, wo wir geheiratet haben, sind wir an 8 Hochzeiten eingeladen gewesen. Also 8 Bärli, die etwa gerade gleich alt gewesen sind, alle geheiratet. Wir sind an allen Hochzeiten eingeladen gewesen, die in dem Jahr stattgefunden haben. Einfach eine riesen Church. Und wir sind einfach so jemand unter vielen gewesen. Ich von Margau, sowieso ein bisschen komisch zu Bern, sowieso keine Ahnung vom Stadtleben, ich habe mir nicht mal den Heimweg gefunden nach dem Arbeiten. Ich war wirklich überfordert mit dieser Stadt. Und dann, in dieser Zeit, hat uns der Pastor dir gefragt, ob wir die Jugendarbeit übernehmen würden. Und wäre somit auch im Leiterkreis von dieser grossen Church gewesen. Und ich weiss nicht, ich denke, hey, wo schaut der her? Da hat es Minimum 10 Ehepaare in unserem Alter, die so viel attraktiver sind als wir. Die so viel mehr haben. Dort, die Liegtexte mitsingen und nicht einfach aufhören zu singen, wenn es gerade nicht mehr entspricht. Dort, die besser ankommen bei den Leuten und so weiter. Einfach viel sympathischer, mit definitiv höherer Sozialkompetenz, als wir zwei hatten. Ja. Einfach viel, viel bessere Perle und dir kommt es nachher darauf an, ich hätte einfach Nein sagen können, aus lauter Minderwertigkeit. Oder zu denken, er sieht nicht, wer wir wirklich sind. Nimm doch jemand anderen. Du hast so viele junge Ehepaare zur Auswahl. Warum nimmst du uns? Und dort bleiben wir viel Zeit stehen. Statt dass wir dort sagen, der Herr kann wirklich etwas machen. Und der Herr hat einen Weg und ein Ziel. Ich will das laufen. Ich sage einfach mal Ja dazu. Und es war nicht mega super, was wir dort auf die Beine gestellt haben. Überhaupt nicht. Aber der Herr hat etwas angefangen mit uns. Und er wollte, dass wir dort schon in eine Gemeindeleitung sehen. Und so ist es viel, der Herr will etwas machen mit jedem von uns. Hat er ein anderes Bild. Er schaut nicht auf uns runter, wie wir jetzt im Moment da stehen. Sondern er sieht schon, was wir daraus werden. Heute bei der Segnung von Isaia, er hat einen 25-jährigen Mann gesehen. Er hat gesehen, was der mal machen wird. Er hat gesehen, was der mal bewegen wird. Und er hat nicht gesagt, ah, ein Bibi, ja. Sondern er weiss, woher das es geht. Er weiss, was aus dem Mann geschehen wird. Und glaubt mir, wenn sie jetzt im Kindergarten sagen, der Bub tut immer so wild und hockt nie ruhig. Und noch immer geht der Elternabend vom Kindergarten, kann ihm entweder als Mutter sagen, oh je, er wird es nie schaffen. Er kann nicht ruhig hocken. Oder sie kann sagen, hey, ich weiss, Jesus hat den Auftrag für den Bub, wo er gar nicht ruhig hocken muss. Das ist nicht das, was Jesus hat. Er muss vielleicht jetzt ein bisschen lernen und wir arbeiten daran, aber sie verzweifeln nicht an dem. So viele Leute verzweifeln, gerade wenn das Problem kommt, weil sie sich nicht an den Verheißungen haben vom Herrn. Suchen wir die Verheißungen, die der Herr hat über unsere Kinder, über uns selber, über die Leute, die wir begleiten. Schauen wir die Leute und die Menschen so an, wie Jesus gedacht hat. Dann ist so viel mehr möglich. Noemi wird so anders reagieren an dem Elternabend, wenn sie sagt, oh ja, das glaube ich ihnen. Wir schauen wirklich, ich übe mit dem. Easy. Die Lehrerin wird, oh, gerade, ah, okay. Wie wenn Noemi gerade, wie viele Mütter haben schon gesagt, gerade zu verzweifeln an der Stelle. Keine Zukunft für das Kind, es wird es nie schaffen. Genau. Jetzt würde ich sagen, ja, genau, ist ein einfacher für mich.
Ja, ist einfacher. Ja.
Aber zu schauen, was hat der Herr verheißen. Woher will Jesus mit uns? Was hat er noch vor? Und die Sünde steht ihm nicht im Weg. Unsere Vergangenheit steht ihm nicht im Weg. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und der Teufel kommt und malt uns unsere Vergangenheit vor, bringt alle Fehler, die wir je gemacht haben, auf ein Tableau und sagt, schau mal da, denkst du wirklich, der Herr kann jemals etwas mit dir machen? Und unser Fleisch sagt, nein, logisch nicht. Und wir bleiben hocken und verzweifeln. Und der Herr sagt, hey, ich habe ja alles gezahlt, das ist doch kein Problem. Und der Teufel wird immer wieder kommen, uns Minderwertigkeit einblasen, er wird uns an alles erinnern, was jemals falsch gelaufen ist. Aber das ist nicht die Stimme vom Herrn. Er hat ein geheiligtes Bild von uns, er weiß, wo er uns herführen will. Er weiß, dass er eine Ewigkeit mit uns verbringen will. Und nichts kann das brechen, seine Gnade ist stärker als Gesetz. Und es ist immer wieder Entschädigung, lebe ich aus dem Gesetz. Glaube ich an das Gesetz, glaube ich, dass mich das, was ich gemacht habe, wird verurteilen. Glaube ich, dass ich für all das mal noch gerade stehen und zahlen und. Oder lebe ich von der Gnade. Bin ich mega dankbar für das, was mir Jesus verheißen hat. Für das, was er mir mal herbringen will. Und glaube ich einfach daran, auch wenn im Moment alles andere spricht. Ein verheißenes Land, wo Milch und Honig fließt, sie haben nur Sand gesehen. Und so ist es manchmal in unserem Leben. Wir sehen nur Sand, aber etwas anderes ist verheissen. Bleibe in dieser Wüste hocken oder glaube dran und laufe, bis ich der Milch und Honig habe.
Das ist ja genau der Punkt von diesem Kapitel. Das ist genau der Punkt. Wo, auf was stütze ich mich ab? Stütze ich mich eben auf das ab, was war, auf das, was nicht funktioniert? Kämpfe ich mit dem oder glaube ich wirklich, und der Sünde sagt, glaube ich wirklich, dass ich absolut nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde leben muss. Alles, was der Teufel mir versucht anzurühren, glaube ich wirklich, dass ich mich anders positioniere. Dass ich wirklich die Seite wechsle. Und auf die richtige Seite stehe, die Seite, wo steht, sagt, ich bin unter der Gnade und die Sünde kann nicht herrschen über mich. Die Sünde kann nicht herrschen. Ich kann mich entscheiden, nicht mehr weil rebellisch zu sein, nicht mehr weil minderwertig zu sein, nicht mehr weil verletzt zu sein. Ich kann mich entscheiden. Und dann kehrt es. Mit dieser Entscheidung kann ich alles kippen. Und wir haben die Möglichkeit, wir müssen nicht auf der kaputten Seite bleiben stehen. Das ist eben Kreuz Erde falsch. Und wenn wir auf der kaputten Seite bleiben stehen, dann passiert einfach nichts Gutes. Wenn ich mich aber entscheide, zu glauben, dass der Herr wirklich gnädig ist mit mir und dass ich wirklich nicht mehr muss von meinen schlechten Gefühlen und von diesen bösen Stimmen, die mir beherrschen können, das müssen wir wirklich nicht. Das ist das müssen wir nicht. Das müssen wir nicht. Wir können uns immer entscheiden. Es ist nicht so, dass wir keine Entscheidungsmöglichkeit haben. Wir dürfen nicht. Und mein grosser, unser grosser Anliegen ist wirklich, dass wir merken, wie frei Menschen dass wir eigentlich sind. Wir sind frei Menschen. Wir müssen dem alten Zeug nicht gehorsam sein. Einer Bequemlichkeit, am verrückt werden, am schlecht reden, an einer Gesetzlichkeit. Wir müssen dem Zeug nicht hören. Wir müssen nicht. Und ganz viel machen wir es. Weil wir nicht glauben und nicht checken, dass Jesus Christus ganz klar gesagt hat, ich bin gestorben für dich. Und du bist frei, aber du schiegst in deinem Fleisch und probierst wie ein Kranken, dein Leben zu retten. Und du schaffst es nicht. Und ich verzweifle daran. Weil er nicht auf der richtigen Seite steht. Wir können uns entscheiden, in der Freiheit zu laufen. Jeden Tag. Und wenn ich ein schlechtes Gefühl fand, ich kann mich immer entscheiden, diesem Raum zu gehen oder nicht. Immer. Es ist nie so, dass mir das Gefühl sagt, du musst jetzt das machen oder sagen. Nie. Es ist immer meine Entscheidung, nachher dem zu hören oder nicht. Und wir müssen nicht. Es ist mir so wichtig. Es ist mir so wichtig, dass wir wirklich sehen, dass wir nicht müssen irgendetwas Schiefem nachlaufen. Es gibt keinen zwingenden Grund. Nicht einen. Es ist immer unsere Entscheidung, dass wir aus lauter Ungeschicklichkeit oder aus lauter alten Muster, das ist häufig ein Problem, nachher genau das machen, dass wir unser Glieder, unser Denken immer noch einem Falschen hergeben. Und es ist mir wirklich wichtig, dass wir sehen, wie frei dass wir sind. Wir sind frei. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind unter der Gnade. Wir sind unter der Gnade. Der Rico hat so gut gesagt in einer Männerbibelstudie. Es sind zwei Spuren. Wo wir haben, das ist Gnadenspur, das ist Gesetzesspur. Und wir können immer entscheiden, auf welche Seite wir gehen. Es ist so, das geht hin und her. Und das Ziel ist, dass wir nur noch auf der Gnadenspur laufen. Und ich sage, nach eins, auf dieser Spur ist der Sieg. Und auf dieser Spur ist die Niederlage. Das ist ganz klar. Die können nicht auslesen. Die können nicht auslesen und sagen, ich habe auf der Gesetzesspur den Sieg. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist eine völlige Illusion. Wir können nur auf der Gnadenspur den Sieg haben. Warum? Weil wir dann glauben, dass Jesus Christus den Sieg vollbracht hat. Und das ist so wichtig. Habt ihr die Zeitformen gesehen, im Kapitel? Alles, was mit dem Tod zu tun hat, ist in Vergangenheitsform geschrieben. Alles. Nicht im Sinne, wo es wird werden, sondern es ist schon passiert. Und alles, was mit dem Leben zu tun hat, ist in Gegenwart und in Zukunftsform geschrieben. In der Bibel ist nicht nur der grundsätzliche Inhalt entscheidend, sondern auch Zeitformen. Das ist alles Absicht, wenn es so in der Bibel steht. Oder? Und wir müssen der Sünde nicht mehr gehorsam sein. Wir müssen nicht. Es gibt keinen Grund. Es ist einzig und allein unsere krampfhafte Anstrengung, die versucht, es selber noch halbwegs richtig zu machen. Und dann geht es in die Hose. Wenn wir aber aus der Gnade herausleben und glauben, dass Jesus Christus wirklich gezahlt hat, dann können wir wirklich daraus herauslaufen. Wir können aus allem herauslaufen. Es gibt nichts, wo wir nicht daraus herauslaufen können. Nichts. Gar nichts. Egal wie alt es ist. Das kann ein Tag jünger sein, als du lebst. Wir können daraus herauslaufen. Wir können daraus herauslaufen. Wenn wir unter der Gnade stehen. Und es ist unsere Entscheidung. Immer unsere Entscheidung, wo wir uns positionieren. Und ich weiss, ich habe es schon manchmal erlebt. Ich weiss ganz genau, ich kann mich problemlos fürs Gute entscheiden. Richtig, problemlos fürs Gute entscheiden. Ich kann aber auch problemlos fürs Schlechte entscheiden. Es ist einfach meine Entscheidung, auf welche Schiene ich gehe. Glaube ich dem Bild, das der Herr für mich parat hat, das mir gesagt hat. Oder schaue ich auf das, was ich sehe. Und dann sehe ich einfach ein schwabbeliges Ding. Dann hat er so gesagt, Liebe übersetzt wörtlich vom Griechisch, ist ein schwabbeliges Ding. Schaue ich auf das schwabbelige Ding, das nicht mehr so straff ist, weil je älter du wirst, umso schlimmer. Und hast das Gefühl, das ist alles, was ich habe. Oder glaube ich, dass ich wirklich unter der Gnade Jesu Christi stehe und mit ihm einfach den Sieg habe. Und das ist meine Entscheidung. Bei allem. Bei allem. Das Drauslaufen manchmal ist nicht so schnell, aber es fährt immer mit einer ganz klaren Entscheidung an. Immer. Und in mir ist etwas eingeschliffen, dass du mehr Zeit brauchst, helfen, dass man entsprechend drauslaufen kann. Aber es geht. Es geht. Und ich möchte euch wirklich einfach Mut machen, stellen wir uns unter Gnade. Stellen wir uns unter die Seite, die sagt, ich bin gestorben, mein Altmensch ist tot und ich kann im neuen Mensch leben. Ich kann im neuen Mensch leben und muss nicht das machen, was der Altmensch von mir verlangt. Weil der hat keine Herrschaft über mich. Der Geist hat die Herrschaft über die Seele und die Seele hat die Herrschaft über den Leib. Und darum können wir mit unserem Leib gutes Zeug machen, das ursprünglich verdorben war. Es geht problemlos. Und dort geht es darum, glaube ich das? Will ich mich immer wieder dorthin positionieren? Will ich mich dorthin positionieren oder nicht? Und mir ist so wichtig, wir können und dürfen das. Wir dürfen das. Es ist völlig in Ordnung, wenn wir das machen. Und es gibt keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir das machen. Wenn der Teufel kommt, mit all dem, was wir gemacht haben, dann kommt man einfach wirklich die Aussage, muss ich sich noch schnell bringen. Wenn der Teufel dir die Vergangenheit erinnert, erinnert an seine Zukunft. Und dann hört er auf. Die Vergangenheit spielt keine Rolle. Klar, gewisse Sachen muss man bereinigen, für das ist es in Ordnung. Gewisse Sachen muss man lösen. Alles andere ist Vergangenheit, Vergangenheit. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist tot. Mein Altleib ist tot. Warum glaube ich dem Käppchen die ganze Zeit? Ausnahmsweise darf der Begriff brauchen. Passt sogar. Warum glaube ich das? Warum höre ich auf den, statt auf Jesus Christus, der mir eine Zukunft und eine Hoffnung verspricht. Und das ist etwas, was wir dürfen. Und das Kapitel 6 sagt ganz klar, so wichtig, Jesus Christus ist gestorben und somit ist die Sünde tot und er ist auferstanden und somit ist das Leben am Leben. Und Gnade. Und es ist so, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Amen.